Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Noel Fröhlich und Andreas Mündel von DHL.
Sowas muss irgendwo geregelt werden, muss irgendwo stehen, ja, wenn es sich um Book and Claim handelt, dann ist das etwas, was schon stattgefunden hat. Es wird in der Zukunft verkauft. Man darf das auch nicht dann auf Halde legen für 5 Jahre und irgendwann mal in 5 Jahren verkaufen, sondern das muss binnen von einem Jahr verkauft werden. Diese Regeln, die muss jetzt einfach irgendeiner festlegen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Hallo und damit allen Zuhörenden ein herzliches Willkommen allerseits an diesem fantastischen Tag. Wir sind es wieder, die Knopfhoff-Show in Sachen Logistik und Nachhaltigkeit. Und auch heute werfen wir wieder mal metaphorisch gesehen eine Packung Mentos in die Cola und schauen mal, was passiert. Ich bin Timo Lander und ich freue mich, mir gegenüber den einzig wahren Moritz Petersen begrüßen zu dürfen. Wir haben nach längerer Zeit mal wieder ein ausgeglichenes Verhältnis, will sagen, zwei unbedarft naive Fragensteller und zwei mit Antworten parat stehenden Experten. Moritz, wen haben wir zu Gast?
Lieber Timo, bevor ich dir das verrate, habe ich eine unvorbereitete Quizfrage für dich. Weißt du eigentlich, wer die größten Arbeitgeber in Deutschland sind? Rate mal.
Also erstmal gehe ich davon aus, dass die DHL dazugehört.
Okay, damit hast du schon mal gespoilert, wer heute zu Gast ist. Genau, die DHL-Gruppe mit knapp 190.000 Mitarbeitenden in Deutschland ist auf Platz 8. Übrigens daneben noch die großen Handelsunternehmen, die Kirchen, der Bund und so weiter. Aber ja, DHL ist ein sehr, sehr großes Unternehmen in Deutschland und auch darüber hinaus. Und weil das so groß ist und weil es da so viele Themen zu besprechen gibt, ist das jetzt so ein bisschen die holprige Überleitung zu der Tatsache, dass wir zwei Gäste heute haben, wie du schon gesagt hast, eingehend, nämlich Noel Fröhlich und Andreas Mündel. Ich stelle beide kurz vor und fange mit Andreas an. Andreas ist bei DHL SVP Strategy and Operations Program, hat in Bonn Physik studiert, in Physik auch promoviert, war dann eine Weile bei McKinsey und ist nun schon seit 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Post DHL, zum Beispiel vorher als Head of Strategy bei DHL Express, als Managing Director bei DPDHL Research and Innovation und heute eben SVP Strategy and Operations Program. Und Noel ist Senior Expert Clean Operations. Sie hat in Regensburg internationale Beziehungen und Management studiert, ist auch schon seit 7 Jahren bei DHL als Trainee eingestiegen, war zum Beispiel in Nairobi, dann als Junior Expert, dann nur noch als Expert, jetzt als Senior Expert tätig, also eine klar zu sehende Fachlaufbahn da an der Stelle. Hat, wenn man sich so die Beschreibung ihrer Themen anguckt bei LinkedIn, alles gemacht, was uns interessiert, nämlich Humanitarian Logistics, Circular Economy, Carbon Accounting, SBTI. Also wir könnten eigentlich den Rest der Staffel mit Noel alleine bestreiten. Das tun wir natürlich nicht. Aber ein Stichwort, das jetzt gar nicht in der Liste vorkam und sich wahrscheinlich unter Industry Initiatives versteckt, ist Book and Claim. Denn Noel ist jemand, auf den man sehr schnell stößt, wenn man sich mit dem Thema Book and Claim beschäftigen möchte. Und das wollen wir heute tun. Denn wir wollen lernen, was das ist, wie das funktioniert, worauf zu achten ist und so weiter. Bevor wir das aber tun, erstmal Verzeihung für die längliche Einführung. Schön, dass ihr da seid, Andreas und Noel.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke, Timo, Moritz. Ich freue mich auch.
Sehr gerne. Gut, dann Andreas, fangen wir doch vielleicht mit dir an, mit der ersten Frage. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Idee davon, was DHL ist und macht, aber vielleicht die ganz kurze Version. Und dann so ein bisschen überschwenken zum Thema Nachhaltigkeit. Welche Fragen stellt ihr euch da? Was sind Ziele, die ihr euch gesetzt habt als Unternehmen? Wie geht ihr das an? Kannst du uns da so einen kurzen Überblick geben zum Start?
Ja, danke. Kann ich machen. Ich bin ja, wie gesagt, schon 20 Jahre dabei. DHL, wenn man hier in Deutschland redet, ist immer gerne der Paketdienst. Aber in Wahrheit sind wir sowas wie der größte Logistiker weltweit. Das heißt, wir haben neben dem Brief- und Paketdienst hier in Deutschland eben auch einen internationalen Expressversand, der sehr viel mit Flugzeugen arbeitet. Und dann ist auch klar, warum Umwelt so ein wichtiges Thema für uns ist. Wir haben ein sehr großes Road-Transport-Geschäft mit sehr vielen Trucks, die für uns unterwegs sind. Wir haben Air- und Ocean-Forwarding, also Luft- und Seefracht, Container, die wir nicht auf eigenen Schiffen und Flugzeugen transportieren, aber für unsere Kunden das organisieren. Wir versuchen, E-Commerce-Geschäfte weltweit miteinander zu verbinden. Und zum Schluss haben wir auch noch ein großes Warenhaus, also das Supply Chain Geschäft, das eigentliche Verteillogistik, Warenhauslogistik, in den meisten Fällen Nummer 1 und Nummer 2 Positionen im Markt, also ein wirklich, wirklich breites Spektrum an Aktivitäten. und eben leider auch ein breites Spektrum an Emissionsfootprints. Wenn man so auf uns guckt, das glaubt man immer nicht, dann ist der allergrößte Teil von Emissionen, wenn man jetzt mal da ein bisschen tiefer reingeht, kommt von uns, von den Flugzeugen. Flugzeuge, die wir entweder selber fliegen oder die wir chartern oder die für uns Luftfracht bewegen. Das ist schon gut 2/3 unseres gesamten Footprints. Der zweitgrößte Bereich sind dann die schweren LKWs, die in allen unseren Geschäftsdivisionen unterwegs sind. Auch zum größten Teil outsourced, also nicht eigene LKWs, aber trotzdem welche, mit denen wir halt CO2 emittieren. Dann kommen die Schiffe und erst dann kommen die kleinen Fahrzeuge, die wir unter Zustellfahrzeuge kennen und wo alle wissen, dass wir schon seit langer Zeit elektrifizieren. Aber das ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Effekt. Und erst dann kommen unsere Gebäude, die dann Emissionen haben im Sinne von Heizen, Kühlen, Elektrizität. In Summe sind wir mit 39 Millionen Tonnen Emissionen gestartet. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, diese inline mit SBTi auf 29 Millionen Tonnen zu reduzieren im Jahr 2030. Das klingt schon viel, aber das ist ja noch ohne das Geschäftswachstum, was dahinter ist. Also wenn man dann noch davon ausgeht, dass Logistik ein weiterhin wachsendes Geschäft ist, dann ist das eine große Anstrengung, die zwischen unserem Business as usual, wie wir das nennen, ohne dass wir was machen, und den 29 Millionen Tonnen liegen.
Das ist in der Tat eine ziemlich knackige Herausforderung, würde ich sagen. Zumal, wenn man überlegt, dass 2030 ja einfach auch echt nicht mehr lange hin ist. Was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Hebel, die ihr habt, um diese 39 Millionen auf 29 Millionen zu reduzieren?
Ja, so wie ich gesagt habe, wenn der Flugverkehr der größte Emittent ist, dann muss das auch unser größter Hebel sein. Leider ist das eines der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Industrien. Also ja, nachhaltiger Flugkraftstoff ist bei weitem der wichtigste Hebel in der Dekarbonisierung. Danach dann in die schweren Straßentransporte, auch ein sehr schwer zu dekarbonisierender Sektor. Alle reden von Elektro-LKWs und Wasserstoff, aber die müssen auch erstmal wirklich auf der Straße sein und fahren und die Leistungen erbringen, die man von anderen LKWs gewohnt ist. Und dann tatsächlich kommen die Seefracht, die Elektrifizierung von den Zustellfahrzeugen ist insofern ein wichtiger Hebel, als er sehr schnell geht und eben auch dafür sorgt, dass wir relativ bald schon in die wesentlichen Städte CO2-neutral einfahren können. Das hat ja nicht nur einen globalen CO2-Effekt, gerade Zustellfahrzeuge haben halt auch einen sehr lokalen Effekt, wenn es um Städte und Verschmutzung der Luft in der Stadt geht. Gebäude für uns auch wichtig. Wir beziehen zwar heute schon weit über 90% des Stroms grün, immer noch auf Basis der Zertifikate. Wir versuchen zunehmend direkte Stromverträge zu schließen, sogenannte PPAs, und eben die Solarzellen auf unseren eigenen Gebäuden sehr massiv nach vorne zu bringen.
Nun gibt es eine ganze Menge Pressemitteilungen, wenn man jetzt so den Logistik- und Nachhaltigkeitssektor generell verfolgt, in denen es dann darum geht, dass ihr und andere Logistikunternehmen diese nachhaltigen Flugtreibstoffe kauft in sehr großen Mengen. Und dann gibt es auch häufig ein Stichwort, das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, Book and Claim. Also der gehört ja offensichtlich noch mehr zu, als nur den Kraftstoff zu beschaffen. Magst du uns eine erste Idee davon geben, worum es sich bei Book and Claim handelt und warum es das überhaupt gibt?
Ja, ich glaube, bevor dann Noel die ganzen Details noch viel besser erklären kann als ich. Ja, also Book and Claim im Prinzip ist die Trennung von dem grünen Molekül an und für sich und der grünen Eigenschaft, die ich separat verkaufen kann. Beim Strom kennt man das schon, auch wenn das nicht zwangsläufig das beste Beispiel ist. Aber logischerweise ist das Elektron, was grün in das Netz kommt, nicht zwangsläufig das, was bei mir aus der Steckdose kommt. Darum wird die grüne Eigenschaft separat dokumentiert und kann gehandelt werden. Das ist jetzt auch beim nachhaltigen Kraftstoffen wichtig. Warum? Für uns auf zwei Seiten. Es ist einfacher, den Kraftstoff direkt da einzusetzen, wo ich ihn habe, und nicht erst um die ganze Welt zu schicken. Also es gibt dann die Diskussion, muss ich alle Flughäfen gleichzeitig mit nachhaltigen Luftfahrtkraftstoffen versorgen, oder reicht das, wenn ich 2, 3 große, einfach zu erreichende zuerst versorge und damit diese Blending Mandate, ein Mischverhältnis erreiche? Oder aber muss ich tatsächlich Kraftstoffe für die Straße von einem Kontinent zum anderen verschiffen oder kann ich die da nutzen, wo sie gerade sind? Das ist wichtig, weil dann die Inverkehrbringung von Kraftstoffen einfacher ist. Das ist aber gar nicht unsere primäre Motivation. Wenn bei uns ein Kunde für, ich sage jetzt mal, 10 Tonnen Kerosin Waren verkauft und er sagt, ich würde gerne, dass ihr für die 10 Tonnen nachhaltigen Kraftstoff kauft, dann müssen wir ja in der Lage sein, den Kraftstoff, den wir irgendwo kaufen und irgendwo auf eines unserer Flugzeuge vertanken, auch diesem einen Kunden zuzurechnen. Auch das ist Book and Claim. Das ist dasselbe Book and Claim wie vorher bei der Verteilung über Flughäfen. Ist das für uns in der nachgelagerten Kette das Book and Claim, mit dem wir das auf Kunden verteilen. Und nur so können wir die Kunden erreichen, die tatsächlich zahlen wollen. Wenn ein Kunde sagt, ich möchte das tun, dann würden wir das auch gerne machen. Und dazu ist der Book and Claim-Mechanismus ganz wichtig.
Das heißt, um das ganz plastisch zu machen, weil meiner Erfahrung nach ist das ein Punkt, der häufig missverstanden wird, dass wir gar nicht zwingend den nachhaltigen Flugtreibstoff in dem Flugzeug verbrennen musst, wo deine Fracht gerade drauf ist. Und um es klarer zu machen, manchmal ist es auch gar nicht möglich, dass du den da verbrennst, weil er gar nicht verfügbar wärest, selbst wenn du wolltest, richtig?
Ja, also tatsächlich, wenn man jetzt bei den Flugzeugen bleibt, ist es in der Tat so, da, wo wir an Flughäfen Kraftstoff kaufen, wird der an den Flughafen geliefert und in etwas getankt, was die Fuel Farm heißt, die großen Tanks, die am Rande stehen. Da tanken wir ein paar Tonnen rein und da dürfen wir uns dann ein paar Tonnen grünen Fuel auch gutschreiben, sage ich jetzt mal. Das ist eine Form von Book and Claim, eine ganz spezielle. Das kann man auch noch Mass Balance nennen. Das ist etwas enger, aber stellt sich dann eben auch die Frage, kann ich das einem Kunden, der vielleicht gar nicht von Leipzig aus fliegt, trotzdem zurechnen, obwohl ich in Leipzig getankt habe? Oder kann ich, wenn ich einen Fuel Producer finde, also einen Treibstoffproduzenten finde, der, ich sage jetzt mal, in Schweden nachhaltigen Flugtreibstoff produziert und in Schweden in einen Flughafen einspeist, wir aber nur ein einziges Flugzeug davon starten, darf ich mir das trotzdem gut rechnen? Kann ich das, obwohl das eben nicht auf meinen Flugzeugen landet, vielleicht auch gut schreiben? Das ist dann auch eine Form, eine besonders weite Interpretation von Book and Claim. Und wir kommen gleich noch darauf, und ich glaube, das ist dann auch die Überleitung, Noel. Wie muss ich diese Regeln ausgestalten, mit denen ich Book and Claim mache? Denn das Wichtige für uns, das wirklich Wichtige ist, ist, dass glaubwürdig bleibt. Denn das ist ja das Versprechen, was wir dem Kunden verkaufen wollen.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz mich absichern, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe gerade überlegt, wie ich am besten die Frage stelle, ohne nicht als kompletter Idiot dazustehen. Für mich hört sich das an wie ein Transformationsangebot, weil eben nachhaltige Treibstoffe eben nicht in der Masse halt vorhanden sind, als dass man jedes Flugzeug damit betanken kann. Und derjenige, der interessiert ist, da nachhaltigen Kraftstoff einzusetzen für das Gut, was er zu transportieren hat, diese Möglichkeit bekommt, dafür zu investieren, ohne dass dieser Treibstoff irgendwo hingefahren werden muss, um für sein Flugzeug, für seine Ware halt betankt werden muss. Das heißt, sein Flugzeug würde dann mit normalem Kraftstoff gehen, aber er hat investiert in den Kraftstoff, dass irgendein Flugzeug auf dieser Welt mit diesem Kraftstoff fliegt. Habe ich das korrekt so verstanden?
Ja, richtig. Das Wichtige ist, dass es in ein Flugzeug geht. Also es ist nicht mehr dieses, ich pflanze irgendwo Bäume und scheue davor zurück, meine eigene Industrie zu transformieren. Ich stecke die Arbeit schon in die Industrie und es ist verdammt schwierig, die Luftfahrt zu dekarbonisieren. Also diese Hürde nehme ich schon, aber eben nicht zwangsläufig auf dem Flugzeug. Auf dem Flugzeug geht auch rein logisch nicht, weil in der Tat da normalerweise diese große Fuelfarm dazwischen ist. Aber ich erlaube eben auch einem Kunden, der bei uns auf irgendeinem Flugzeug fliegt, von nachhaltigen Kraftstoff zu profitieren, den wir momentan auch nur auf 5, 6 Flughäfen dieser Welt auch wirklich in Verkehr bringen.
Sehr gut. Ich glaube, das ist jetzt genau die Brücke zu Noel. Und wir, Timo und ich, nutzen manchmal im Podcast so als Erklärbeispiel für uns, denn letztlich wollen wir ja immer lernen, so ein fiktives Bürostuhlunternehmen. Und jetzt nehmen wir mal an, wir sind Kunde von DHL und haben Fracht zu fliegen aus irgendeinem Grund von A nach B. Und wir sind daran interessiert, diese nachhaltigen Flugtreibstoffe mitzufinanzieren. Wie funktioniert das denn ganz praktisch? Also von dem, was wir sehen, quasi in unserem Prozess, aber was passiert auch in euren Systemen, die wir nicht sehen, um eben diese ganzen Berechnungen und Assurances zu gewährleisten?
Mhm. Ja, genau. Also im Prinzip würde das erstmal bedeuten, dass ihr eines unserer Produkte kauft, wo wir eben anbieten, diese Bürostühle mit nachhaltigem Flugkraftstoff zu transportieren. Wir tauschen eben den Emissionsfußabdruck aus in dem Sinne. Also auch schon, bevor ihr euch entschließt, dieses Produkt zu kaufen, können wir euch Transparenz darüber bieten, wie viel CO2-Emissionen entstehen denn bei dem Transport von A nach B in dem Flugzeug für eure Güter und rechnen das natürlich normalerweise erstmal nach gängigen Accounting-Standards aus, basierend auf fossilem Kerosin. Da gibt es dann natürlich einen ganz genauen Emissionsfaktor, den dieses Kerosin hat, eine Entfernung, Gewicht eurer Produkte und so kann man dann eben den Fußabdruck ausrechnen. Und wir würden diesen Fußabdruck dann quasi neu rechnen, basierend darauf, wie viel ihr durch SAF, durch nachhaltige Flugkraftstoffe ersetzen wollt. Es funktioniert, wie gesagt, in dem Sinne virtuell. Es ist eine Accounting-Rechnung in dem Sinne, weil wir schon schauen, wie viel Kraftstoff brauchen wir dafür. Wir stellen sicher, dass wir vorher genug davon eingekauft haben, dass wir euch nur etwas verkaufen, was auch schon irgendwo implementiert wurde, was schon irgendwo im operativen Geschäft genutzt wurde und ersetzen jetzt quasi rechnerisch das Kerosin, das wir für euch verbrauchen, in nachhaltigen Flugkraftstoff um und somit sinkt erheblich der CO2-Fußabdruck für euer Shipment mit uns. Das heißt, es kommt nicht bei Null raus, weil auch die nachhaltigen Flugkraftstoffe haben Restemissionen, aber eben sehr nah dran. Wir haben da auch verschiedene Abstufungen. Es gibt auch viele Kunden, die sagen würden, wegen der erheblichen Mehrkosten für nachhaltige Flugkraftstoffe können wir jetzt nicht 100% unserer Shipments oder nicht 100% des Kraftstoffs austauschen. Generell ist es ja sowieso so, dass wir hier von sogenannten Drop-in-Fuels sprechen, die mit fossilem Kerosin im gleichen Flugzeug gemischt werden. Das heißt, man kann sich dann auch entscheiden, nur einen Teil der Sendung oder nur einen Teil des Kraftstoffs auszutauschen. Und wir gehen dann mit diesen Rechnungen, die wir machen, mit dieser Accounting-Aufgabe auch durch ein externes Produktaudit. Wir haben da einen externen Auditor, der eben zum einen sicherstellt, dass die Kraftstoffe den Anforderungen entsprechen, den Nachhaltigkeitsanforderungen, die wir in unserer eigenen nachhaltigen Kraftstoffpolicy, aber auch unsere Kunden haben. Und zum anderen genau eben dieses Budgetieren und dieses Einkaufen, allokieren auf spezifische Kunden und was geht rein, was geht raus, zertifizieren, damit eben auch sichergestellt ist, dass wir nicht zu viel verkaufen, mehr als wir eingekauft oder implementiert haben.
Eine Frage dazu, diese virtuelle Rechnung, die du gerade beschrieben hast, ist die in irgendeiner Art und Weise, ich sage jetzt mal zertifiziert, also ich rede jetzt von zwei verschiedenen Richtungen. Auf der einen Seite, Moritz, das weißt du nicht, aber ich habe unser Unternehmen bei den Science-Based Targets angemeldet.
Ich auch, unseres.
Also auf der einen Seite werden dort das Book and Claim dort auch angesehen als CO2-Reduktion, wenngleich das eine virtuelle Rechnung ist, ist mir schon klar, aber wird das dort angenommen und auf der anderen Seite, wenn wir das reporten wollen, auch in Richtung unserer Kunden, weil die das interessiert. Ist das in irgendeiner Art und Weise dort zertifiziert?
Genau, da stellst du gleich, glaube ich, schon die schwierigste Frage für heute. Es ist so, dass das Book and Claim eben, Andreas hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, für Strom, für Elektrizität gibt es diesen Markt schon lange, für Kraftstoffe nicht. Und der ist tatsächlich noch relativ jung und in der Entwicklung und globale Accounting-Standards, nach denen wir uns grundsätzlich richten, haben dieses Konzept eben noch nicht reflektiert. Ähnlich ist es bei der Science-Based Target-Initiative, weil wir jetzt gerade hier in unserem Beispiel von der Luftfahrt sprechen. Da ist auch die Science-Based Target-Initiative schon ein bisschen weiter, weil eben es in der Science-Based Target-Initiative ja auch verschiedene Sektormethoden gibt und tatsächlich die Sektormethode für die Luftfahrt die einzige ist, die dieses Thema schon explizit auch in ihrer Guidance benennt. Auch da ist es so, dass die Science-Based Target-Initiative generell sich, was ihre Methodik angeht, vor allem nach dem Greenhouse Gas Protocol, sehr bekannter globaler industrieübergreifender Accounting-Standard richtet und das da eben noch nicht reflektiert ist. Und das nehmen Sie auch zur Kenntnis in dieser Guidance, sagen aber ganz klar auch, Book and Claim wird nötig sein, um Luftfahrt zu dekarbonisieren in dem Tempo und in dem Ausmaß, wie es nötig ist. Aber wir wollen hier jetzt keine finale Guidance zu geben, weil wir eigentlich aufs Greenhouse Gas Protocol warten. In der Zwischenzeit geben Sie so eine Liste an Qualitätskriterien, die eben erfüllt sein müssen im Einzelfall. Aber es ist alles noch ein bisschen vage. Und das ist tatsächlich auch ein großes Thema für uns, weil wir natürlich selber diese Guidances gut kennen, weil wir auch die Emissionsberechnung in Line eben mit globalen Accounting Standards machen, aber eben dieses Book and Claim durch diese noch nicht abgedeckt ist. Und da sind wir sehr engagiert, dass sich das eben auch weiterentwickelt. Die Standards sind zum Teil sehr alt und da sind auch Review-Prozesse angestoßen worden, aber in der Standardisierung dauert alles relativ lang und geht leider oft für uns auch frustrierend langsam voran, sodass wir da noch auf die finale Akzeptanz dieses Mechanismus warten.
Vielleicht einmal einen Schritt zurück. Timo ist jetzt nicht nur mit den Science-Based Targets vorgeprescht, sondern auch so ein bisschen thematisch. Nur um das ganz, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Ihr geht also bei diesen SAF-Volumina, die ihr dann weiterverkauft, also den CO2-Benefit quasi an uns, ihr geht in Vorleistung und ihr habt das schon bezahlt und der Kraftstoff ist auch schon verbrannt. Und das ist ja, Noel nickt gerade, nur für die Zuhörenden, genau. Weil ich finde, das ist super wichtig, dass das ganz klar ist. Das ist also so ein CO2-Benefit, der schon existiert. Das ist nicht ein, ich sende Geld an ein Projekt und hoffe, dass in 20 Jahren was draus wird oder so, sondern das... Wir würden quasi im Nachhinein mitfinanzieren ein CO2-Einsparungsprojekt, was abgeschlossen ist.
Genau, also es kann auch zeitlich nah zusammenliegen, aber es ist genau, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung auch. Ich hatte gesagt, die globalen Accounting-Standards akzeptieren das nicht. Wir haben aber glücklicherweise mittlerweile schon diverse Aufschlagpapiere verschiedenster Initiativen und wissenschaftlicher Partner. Und das ist wirklich so ein Grundprinzip. Es sind real produzierte CO2-Reduktionen im Sektor, im gleichen Transportmodus, die schon implementiert wurden, wenn es an den Scope-3-Nutzer geht.
Wie ist denn jetzt, ich frage mal ganz naiv, als würde ich das nicht kennen, weil ich war da am Rande ja auch beteiligt, aber so dieses Accounting Framework des Smart Freight Centers zu Book and Claim, was ist das denn genau und wozu brauchst du das denn jetzt innerhalb der Industrie?
Okay, ja, da hole ich vielleicht nochmal ganz kurz aus, weil ich nicht weiß, wie bekannt das Smart Freight Center an sich ist. Ist ja eine der sehr führenden NGOs in unserer Industrie, ursprünglich mal als eine Industrieinitiative einiger großer Logistikunternehmen, eben unter Leitung einer Non-Profit-Organisation in den Niederlanden gegründet worden und hat mittlerweile verschiedenste Initiativen zu Dekarbonisierung in der Logistik und zu CO2-Berechnung in der Logistik. Das Smart Freight Center hat auch vor einigen Jahren bereits das sogenannte GLEC Framework veröffentlicht, ein freiwilliger Accounting-Standard, der in Line mit dem Greenhouse Gas Protocol quasi die wichtigen Fragestellungen, wie berechne und berichte ich denn CO2 in der Industrie, auf die Logistik übersetzt, weil das Greenhouse Gas Protocol als universeller Standard da natürlich überhaupt nicht genug ins Detail geht, wie ich denn jetzt genau zu einem CO2-Fußabdruck von einem Ocean Freight Shipment oder einem Straßentransport komme. Das GLEC Framework wurde auch kürzlich in einen ISO-Standard übersetzt, was dann immer noch freiwillig, aber schon deutlich verbindlicher ist und wurde mittlerweile relativ universell von zumindest den ganzen größeren und großen Logistikern aufgenommen. Das Smart Freight Center, das ist eben diese NGO, die hinter dem GLEC Framework steht, hat sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Book and Claim beschäftigt, sieht auch die Relevanz dieses Themas für die Industrie und hat aber auch gesehen, dass eben die gängigen Accounting-Standards, ähnlich wie es damals, bevor es das GLEC Framework gab, auch mit CO2-Berechnung an sich aussah, dieses Thema noch nicht reflektieren und gleichzeitig aber immer mehr Unternehmen Interesse an dem Thema haben und anfangen, irgendwie Produkte zu launchen oder anfangen, über das Thema extern zu sprechen und hat eben die Relevanz gesehen, auch hier ähnlich wie eben bei der CO2-Berechnung ein gemeinsames Rahmenwerk zu schaffen, eine Methodik vorzuschlagen, an die sich alle halten sollen, um eben sicherzustellen, dass es erstens vergleichbar ist, dass nicht einer unter Book and Claim was ganz anderes versteht als jemand anderes und vor allem, dass eben auch die nachhaltige Integrität gewahrt wird, dass eben da genug Qualitätskriterien befolgt werden, dass da eben auch Sicherheitsmechanismen etabliert werden, die einen Missbrauch dieses Systems verhindern. Und so hat eben das Smart Freight Center zusammen mit einer Arbeitsgruppe, in der verschiedenste Organisationen, Unternehmen sich dann beteiligt haben, dieses Framework entwickelt. Im Prinzip würde ich sagen, ist der Wunsch, dass es ähnlich wie das GLEC Framework damals, es mit der Zeit auch in die offiziellen Accounting Standards den Weg findet und hier schon mal der erste Aufschlag dafür ist.
Also ich muss das ja auch immer oft und vielen erklären, was wird jetzt eigentlich in dem Smart Freight Center Standard gefixt? Ich glaube, du hast eben schon eine gute Frage gestellt, Moritz. Sind das immer Sachen, die schon in der Vergangenheit eingespart werden und erst dann verkauft werden? Sowas muss irgendwo geregelt werden. Es muss irgendwo stehen, ja, wenn es sich um Book and Claim handelt, dann ist das etwas, was schon stattgefunden hat. Es wird in der Zukunft verkauft. Man darf das auch nicht dann auf Halde legen für 5 Jahre und irgendwann mal in 5 Jahren verkaufen, sondern das muss binnen von einem Jahr verkauft werden. Diese Regeln, die muss jetzt einfach irgendeiner festlegen. Und das ist das, was sich dann ganz praktisch dahinter verbirgt, damit man so annähernd eine Vorstellung davon hat, was für eine Qualität hat das. Wenn ich im Sektor reduzieren muss, was heißt jetzt genau im Sektor? Wo ist die Grenze? Was darf ich noch machen? Was gilt als im Sektor? Was nicht? Und dann kommt auch eine ganz wichtige Regel, die dann, wenn man sie wirklich anwenden, wieder ganz kompliziert wird, die nennt sich Additionality. Was diese ganzen Book-and-Claim-Standards auch wollen, ein bisschen aus dem grünen Strom gelernt, wenn ich schon erlaube, dass diese Flexibilität gegeben ist, dass jemand irgendwo investieren kann in Fuel und der wird ganz woanders vertankt, dann möchte ich das, damit zusätzliche nachhaltige Kraftstoffkapazitäten geschaffen werden. Das soll zusätzlich sein zu dem, was die EU vielleicht schon verpflichtend macht. Alle kennen Blending Mandate. Und diese Zusätzlichkeit, die soll auch gelten zum Beispiel. Es soll also nicht sein, dass wir jetzt den Sprit, den wir sowieso verpflichtet sind, in Europa zu tanken, dann an irgendwelche Kunden weiter verrechnen können. Nein, genau den können wir nicht weiter verrechnen. Das ist auch in dem Standard geregelt. Es müssen zusätzliche Kapazitäten sein. Und diese ganzen Regelungen, die sind da drin und die sind wichtig, um eben die Glaubwürdigkeit dann quasi darzustellen.
Was ist denn aus eurer Sicht als Unternehmen, was sich da schon lange und intensiv mit beschäftigt, eigentlich schwieriger? Das Accounting und das Buchführen nach all diesen Regeln oder eher das Reden und Erklären, worum es sich da eigentlich handelt?
Ich glaube, beides ist insofern herausfordernd, als dass wir uns da schon auf Neuland begeben, als dass wir auch merken, dass viele der großen Auditorenfirmen oder auch der kleinen Auditorenfirmen das Thema erstens noch nicht gut kennen und zweitens erstmal skeptisch sind. Und deswegen ist, glaube ich, beides sehr wichtig und auch beides hat seine Herausforderungen. Es ist schon auch so, dass, und das ist jetzt nicht nur unser Unternehmen, aber eigentlich alle Unternehmen, da auch die Produkte gegebenenfalls nochmal nachschärfen müssen, weil eben man sehr euphorisch, als das Thema aufkam, an das Thema rangegangen ist. Und jetzt gibt es eben langsam diese Entwicklung dieser Standards oder dieser Frameworks. Und da sind jetzt Regeln vielleicht strenger geworden oder anders geworden. Und dann muss man nochmal nachschärfen. Also sowohl die Rechenaufgabe, auch das Audit dann dieser Produkte, die daraus geschnitten werden, ist herausfordernd, aber auch das Sprechen. Also ich spreche jetzt über das Thema schon seit 2-3 Jahren und manchmal fühlt es sich so an, je mehr man drüber spricht, desto komplizierter wird es und desto mehr Fragen kommen auf und nicht desto mehr Antworten findet man. Also ich würde sagen, es ist schon nach wie vor beides, aber es ist natürlich auch sehr spannend, weil man wirklich merkt, da tut sich gerade total viel und also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das ein Riesenhebel sein kann und hoffentlich sein wird, um eben dann auch das Tempo anzukurbeln bei der Dekarbonisierung, gerade in den Schwerlasttransportmodi.
Ja. Und wie ist das so eurer Einschätzung nach? Du hast jetzt sehr viel beschrieben von dem internen Prozess und den Kommunikationen darüber. Aber wie sieht das auf Nachfrageseite aus? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich kannte das Thema nicht. Ich bin aber auch nur so ein armer Intralogistik-Roboter-Wicht. Also ein Thema, was mich jetzt nicht im Tagesgeschäft immer tangiert. Wie bekannt ist dieses Thema? Wie bekannt ist dieses Konzept in der Logistik im Allgemeinen? Und die Nachfrageseite, wird euch das aus den Händen gerissen? Oder ist da noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit auch zu leisten, dass da auch die Scheu und auch die Unkenntnis darüber auch so langsam zurückgeht?
Es wird bekannter, das Thema, würde ich sagen. Ich bin aber auch immer wieder, weil wir eben uns schon so viel damit beschäftigen, auch oft wieder überrascht, jemanden zu treffen, der schon sehr lange irgendwie in der Logistik arbeitet und sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat. Also manchmal ist man dann ja auch so in seiner Blase und denkt, mittlerweile ist das irgendwie schon total ausgeleiert und ich wiederhole mich nur noch und so ist es noch gar nicht. Also es ist nach wie vor ein neues Thema, was auch die Akzeptanz und das Interesse unserer Kunden angeht, würde ich sagen, ist es sehr unterschiedlich und hängt auch sehr stark davon ab, wie weit der Kunde selbst in seiner Nachhaltigkeitsroadmap ist. Also wenn es Kunden sind, die sich schon sehr früh ein Klimaziel gesetzt haben oder die ein sehr ambitioniertes eigenes Klimaziel haben und wirklich aktiv Logistik als einen großen Hebel sehen, selbst zu dekarbonisieren. Das sind meistens die Kunden, die das größere Interesse haben, aber auch die meisten Nachfragen und die dann eben auch genau die Frage stellen, wie sieht es denn aus? Kann ich das denn meinem Auditor auch als Teil meines Fußabdrucks dann berichten? Kann ich mir das für mein Science-Based Target anrechnen und so weiter? Es gibt auch die Kunden, die sehr neu sich erst mit dem Thema beschäftigen, die dann sagen, ja, okay, ich kann aber Carbon Credits für 5 € Abatement-Kosten für die Tonne CO2 kaufen und das ist ja viel teurer, denen man dann erstmal überhaupt dieses Grundkonzept erklärt und auch versucht zu erklären, warum ist es denn überhaupt besser, in der eigenen Industrie, im eigenen Transportmodus in die Dekarbonisierung zu investieren, als zu kompensieren. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Generell würde ich sagen, dass es schon durchaus großes Kundeninteresse gibt, dass aber auch sehr, sehr intensive Gespräche mit den Kunden nötig sind, bis beide Seiten dann wirklich genau voneinander verstanden haben, was sind die Anforderungen, was ist auch das, was ich versprechen kann und was ich auch nicht versprechen kann und bis es dann zu dieser Kaufentscheidung kommt.
Wir haben im Vorgespräch vor ein paar Wochen kurz über Skepsis gesprochen von externen Parteien, so dem Konzept gegenüber. Und die Skepsis teile ich nicht, also ihr ganz offensichtlich auch nicht, aber die existiert ja. Und vielleicht auch, weil zumindest bevor es jetzt das Framework Book and Claim hieß, das terminologisch sehr nah an dem anderen Begriff, nämlich Offsetting, war. Und wie nehmt ihr denn über die Nachfragenden hinaus so die NGO-Perspektive, die politische Perspektive, wie nehmt ihr da quasi so das Sentiment wahr dem Thema gegenüber? Ist das was, was überhaupt gar nicht bekannt ist und deswegen auch gar nicht interessant und hinterfragt? Oder rennt man offene Türen ein? Wie ist da so das Feedback?
Gemischt, würde ich sagen. Also tatsächlich gibt es diese Skepsis durchaus und die ist auch sehr stark begründet eben durch ähnliche Projekte der Vergangenheit, durch ähnliche Sachverhalte, die es schon gibt. Und zwar sowohl aus dem Carbon Credit, aus dem Offsetting-Markt, den du schon angesprochen hast, wo es in der Vergangenheit, glaube ich, schon sehr, sehr unterschiedliche Qualitätsansprüche gab in verschiedenen Projekten und zum Teil auch einfach Missbrauch entstanden ist und mehr Reduktionen versprochen wurden, als die tatsächlich nachhaltig generiert wurden. Und zum anderen Teil auch aus existierenden Book-and-Claim-Verfahren. Wir haben jetzt schon zweimal das Thema Grünstrom angesprochen, wo auch in der Vergangenheit gerade, was das Thema Additionalität angeht, was wir auch schon angesprochen haben, nicht unbedingt großes Vertrauen da ist, dass die Grünstrom-Zertifikate, die eben auf dem Markt gehandelt werden, wirklich zu zusätzlichem Grünstrom. Da ist dann immer dieses berühmte Beispiel, es gibt irgendwelche uralten, sehr ineffizienten Wasserkraftwerke aus den 20er Jahren und die generieren aber immer noch so viele Credits, dass wenn ich jetzt in so ein Grünstromzertifikat investiere, überhaupt gar nicht für zusätzliche Kapazitäten sorge. Und weil es eben in ähnlichen Mechanismen in der Vergangenheit eben auch Negativbeispiele gab, ist man da gerade von der NGO und zum Teil von der wissenschaftlichen Seite, zum Beispiel hinter dem Greenhouse Gas Protocol steht ja das World Resource Institute, ist man da erstmal skeptisch und ich würde sagen, gar nicht eine grundlegend ablehnende Haltung, aber man ist halt sehr vorsichtig, irgendeinen Standard auf den Markt zu bringen, der eben missbraucht werden kann. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum das Smart Trade Center eben mit diesem Framework jetzt startet, um eben zu sagen, ja, wir wissen, das kann, wenn es schlecht implementiert wird, missbraucht werden, aber wir wollen das nicht als Anlass nehmen, gar nichts zu machen, sondern wir wollen es richtig und gut machen diesmal.
Ist dieses Prinzip, dieses Modell Book and Claim eigentlich auch auf andere Transportmodi anwendbar? Also wir sind ja technologieoffenes Land und werden ja ungefähr in 2-3 Jahren E-Fuels haben und dergleichen. Aber auch dort werden wir ja in den alternativen Kraftstoffen auch Transformationszeiten halt irgendwo haben. Ist das für andere Transportmodi auch anwendbar? Beziehungsweise wird darüber nachgedacht, das auch anzuwenden?
So? Definitiv. Und das ist auch mit dem jetzt schon oft genannten Smart Freight Center Framework das erste Mal so, dass das den Anspruch hat, ein crossmodaler Standard zu sein, der eben anwendbar ist auf alle Transportmodi. Deswegen noch, heißt es noch lange nicht, dass ich einen günstigen Ocean-Kraftstoff, der in der Regel dadurch, dass er eben nicht so hohe Qualitätsansprüche hat wie ein Luftfahrttreibstoff, deutlich günstiger ist, jetzt einkaufen kann und für meine Luftemissionen verwenden kann. Die Reduktion muss schon im gleichen Transportmodus erfolgen, aber die Grundprinzipien und der Berechnungsansatz soll eben der gleiche für jeden Transportmodus sein. Wir haben schon verschiedene andere Papiere zu Book and Claim gesehen, auch zum Teil sogenannte Registries, die entwickelt wurden, wo das dann digital auch auf einer Plattform getrackt werden soll, ausschließlich für die Luftfahrt. Da gibt es schon verschiedenste Initiativen. Beim Smart Rate Center Standard ist es jetzt so, dass der eben den Anspruch hat, für alle Modi anwendbar zu sein. Und bei DHL zum Beispiel ist es auch so, dass wir ein ähnliches Produkt wie unser SAF-Produkt auch für die Seefracht oder für den Straßentransport anbieten. Das Thema Additionalität ist da ein größeres, insbesondere im Straßenverkehr, weil wir sehen, dass im Straßenverkehr schon viel mehr Blending-Mandate existieren, viel mehr einfach beigemischt werden muss, was nicht fossil ist, was aus diesem Book-and-Claim-Bereich ja dann rausfällt, weil wir da eben den Anspruch haben, es muss für zusätzliche Mengen sorgen, sodass schon das größte Anwendungsfeld momentan die Luftfahrt ist, aber eben nicht bleiben soll.
Sehr gut. Wir fassen also zusammen eine ganz einfache Idee im Kern, weil es ja eigentlich nur heißt, ich verbrenne nicht selbst Kraftstoff, aber ich kann mich aktiv daran beteiligen, dass jemand anders sinnvolleren oder Kraftstoff mit einem geringeren Carbon Content verbrennt, quasi für mich, für den Transport meines Shipments. Aber trotz dieser einfachen Idee hat es so seine Komplexitäten, sowohl in dem Accounting, in der Kommunikation nach außen, in der ganz grundsätzlichen Umsetzung. Deswegen vielleicht als letzte Frage so ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Und vielleicht ist es ein bisschen unfair, aber ich stelle sie einfach trotzdem. Wo sind wir denn so in 5, 6, 7 Jahren? Ist das dann was, wo ihr hofft oder erwartet, dass es angekommen ist in der Industrie, in globalen Standards etabliert? Jeder hat es verstanden und das kann dann, so um im Startup-Sprech zu sein, so richtig skalieren und dann sind wir eigentlich viel schneller mit der Dekarbonisierung durch oder viel schneller vorangeschritten, als wir uns das jemals träumen konnten? Oder was wäre so eure Einschätzung?
Also da bin ich schon relativ zuversichtlich. Das ist die Hürde. Das Wichtige ist die Frage, nimmt das die Hürde vom Greenhouse Gas Protocol und vom SBTI? Und da bin ich schon sehr zuversichtlich. Ich glaube, ja, man muss sauber nachweisen, dass es die richtigen Regeln sind, unter denen man das macht. Aber die Vorteile, die sind schon so wichtig, dass ich nicht glaube, dass man sich dem komplett verwehren kann.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es zufällig war, dass du jetzt gesagt hast, 5, 6 Jahre. Aber wenn ich genau an 5, 6 Jahre denke, dann sind wir im Jahr 2030. Das ist zum Beispiel für unser Unternehmen das Zieljahr für unser Science-Based Target. Wenn es bis dahin nicht gelöst wird, dann haben wir wirklich ein Problem. Also deswegen ja, es ist natürlich immer ein langer und langwieriger Prozess, solche Accounting-Standards, die zum Teil seit Anfang der 2000er Jahre nicht aktualisiert wurden, anzugehen und komplett zu überarbeiten. Dann soll das ja auch gleich der große Wurf sein und eben nicht nur ein Satz zu Book and Claim ergänzt werden, weshalb dann gleich eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wird. Das passiert auch gerade total viel, die dann aber erstmal für 2 Jahre tagt und das alles von vorne bis hinten und wissenschaftlich korrekt durchdekliniert und dann die Guidance rausgibt. Das geht uns oft, muss ich ganz ehrlich sagen, auch viel zu langsam. Wir würden uns da schon wünschen, dass es schneller geht, aber wir verstehen natürlich auch, dass die da eigene Qualität Ansprüche haben und wir engagieren uns auch in diesen Gruppen sehr aktiv. Aber ja, 5, 6 Jahre, ich hoffe, es dauert nicht so lang. Ich hoffe tatsächlich, wir sprechen da eher von 2 oder 3 Jahren.
Sehr gut. Liebe Noelle, lieber Andreas, ganz vielen Dank für euren Besuch, für die Insights. Also wir nehmen mal mit ein Thema mit sehr, sehr großem Potenzial, in dem sich gerade sehr, sehr viel am Bewegen ist. Und jeder, der irgendwas mit Transport zu tun hat, ist eigentlich gut beraten, sich da zumindest mal mit zu beschäftigen und zu verstehen, was das Ganze ist. Ganz vielen Dank und ja, ich drücke die Daumen, dass in 5, 6 Jahren tatsächlich das vielleicht nicht der Zeithorizont ist, sondern dass es ein bisschen schneller geht. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.